Gehorsam setzen Sie ein Zeichen. Das ist das Thema von heute Abend. Wir haben uns ja vorgenommen, die Grundlagen des Glaubens etwas näher anzuschauen. Und heute Abend Gehorsam. Ich hätte ja große Lust, als erstes mal durch reinzugehen. Was fällt euch ein beim Thema Gehorsam? Oder an was erinnert euch dieses Wort? Schreckt euch sofort ab? Oder, naja, mal schauen, ob ich vielleicht ein kleines bisschen euch mit diesem Wort versöhnen kann. Und nicht bloß mit diesem Wort. Gehorsam, setzen Sie ein Zeichen. Setzen Sie ein Zeichen, das war vor vielen Jahren, als wir alle noch etwas jünger waren, ich ein volles Haupthaar hatte, war das der Werbespruch für den grünen Punkt. Also das, was wir jetzt schon sozusagen verinnerlicht haben, dass wir schön ordentlich, wie das Deutsche tun, den Müll trennen, das gab es ja früher nicht. Da wurde, also ich Kind war, wurde alles in eine Tonne gekracht, egal wie, und fertig war's. Und dann kam ja das mit dem grünen Punkt, alles schön getrennt. Am Ende wird trotzdem vieles verfeuert und verbrannt, aber man hat zumindest ein gutes Gewissen. Wir haben es erstmal ordentlich gemacht. Setzen Sie ein Zeichen, das war sozusagen die Anregung. Kommt, macht es zukünftig anders. Und ich habe beim Herrn Google mal nachgegoogelt und habe mal diesen Satz eingegeben: Setzen Sie ein Zeichen. Und habe über 96 Millionen Treffer dafür bekommen. Also setzen Sie ein Zeichen, scheint ein Thema zu sein, was in ist. Also da war ganz Unterschiedliches zu lesen. Zum Beispiel: Setzen Sie ein Zeichen, werden Sie Teil der größten humanitären Bewegung der Welt. So wirbt das DRK für Mitglieder. Oder: Setzen Sie ein Zeichen, durch die Sternsinger-Aktion wurden im letzten Jahr 545 Projekte finanziert. So wirbt die Diözese Linz in Österreich um Spenden, dass die Sternsinger eben nicht nur von Haus zu Haus ziehen und den Segen Gottes aussprechen über diesem Haus, sondern auch natürlich eine Gabe mitbringen. Und der Wiesbadener Oberbürgermeister hat im ersten Lockdown gesagt und die Leute in der Stadt dazu ermutigt: Setzen Sie ein Zeichen der Solidarität. Stunden oder kürzen Sie die Mieten für Gewerbeflächen für die Zeit der Krise und zeigen Sie sich kulant, was die Rückzahlung der gestundeten Mietleistungen betrifft. Setzen Sie ein Zeichen durch eindrückliche Worte, durch auffallende Taten, durch einen veränderten, vielleicht auch überzeugenden Lebensstil, durch barmherzige Dienste, Hilfeleistungen für die Gesellschaft oder auch für Einzelne in der Gesellschaft. Das fällt auf. Wer so Zeichen setzt, fordert ja andere heraus. Zumindest mal zu überlegen, ist da was dran, wenn der das so oder so tut oder dies oder jenes nicht tut. Und führt vielleicht, wenn es gut geht, bei anderen zum Überdenken des eigenen Lebensstils, dessen, was einem selber wichtig ist. Zeichensetzer waren Christen von Anfang an. Das haben sie sozusagen den Juden nachgemacht oder in der jüdischen Tradition fortgesetzt, wäre vielleicht besser gesagt. Die Juden in der Antike misstrauisch beäugt. Das waren die einzigsten, die im Römischen Reich einen freien Tag hatten. Sonst kam das nicht vor. Die Juden haben sich das rausgenommen und gesagt, der Sabbat ist der Sabbat, da wird nicht gearbeitet, Punkt. Und das haben sich selbst die Römer als Weltmacht dahingehend beeindrucken lassen, dass sie das haben gelassen. Und manche Autoren in der Antike haben sich darüber beschwert, dass die Juden so ein bisschen aus der Reihe tanzen, wegen ihrer Lebensführung, weil sie bestimmte Speisegebote einhalten, wegen ihrer Ehegesetzgebung, dass sie also nicht hier und da und mit jedem und so, sondern wirklich Ehe gelebt haben, ein Mann und eine Frau, einen besonderen Festkalender hatten, das, was üblich war in den Kommunen, in den Städten des Römischen Reiches, nämlich Feste zu feiern, zu irgendwelchen Ehren von irgendwelchen Gottheiten, da waren die Juden immer außen vor. Und Christen haben das sozusagen fortgesetzt. Sie waren an dieser Stelle Zeichensetzer, auch als junge Bewegung. Und sie haben im Prinzip damit das getan, was Jesus von ihnen erwartet hat. Jesus hat ja mal zurückholen wollen, weil sie den Eindruck haben, der Junge tickt aus, den müssen wir erstmal wieder in die Familie zurückholen, damit er wieder auf Linie gebracht wird. Da hat er ja gesagt, beziehungsweise hat erstmal seine Mutter und seine Geschwister draußen stehen lassen vor der Tür und hat gesagt, die sind mir Mutter und sind mir Brüder und Schwestern, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Und der Paulus schreibt sozusagen in der Folge dessen, was Jesus seinen Nachfolgern geboten hat, im Römerbrief nachzulesen, Kapitel 12, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, nach dem, was im Dorf Chemnitz angesagt ist, sondern lernt in einer neuen Weise, in einer Jesusweise zu denken, Klammer auf, und auch zu handeln. Weil sie Gott gehorsam waren, weil sie Jesus nachgefolgt sind, haben sie das, was sie gehört haben, an Gottes Wort, an Jesus Wort, und was sie verstanden haben, auch in ihrem Leben praktiziert. Und das hat natürlich auch schon damals einen Unterschied gemacht zur Mehrheitsgesellschaft. Und das hat manche beeindruckt, manche auch nicht, aber es ist aufgefallen. Heute scheint es ein bisschen anders zu sein. Wer heute von Gehorsam oder Gehorchen spricht, wird ja häufig misstrauisch beäugt. Kann ich eure Gesichter ja nur zum Teil sehen. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, eben mit diesen beiden Worten. Worte, die häufig uns nicht leicht über die Lippen gehen und die an vielen Stellen uns, wenn wir sie hören oder gebrauchen, sofort irgendwelche negative Assoziationen mit sich bringen. Also Gedanken hervorrufen. Manch einer denkt da an seinen gehorsam fordernden Vater, der da vielleicht immer mit dem Zeigefinger da gestanden hat und gesagt hat, also das, was ich will, wird gemacht. Und wenn nicht, gab es Ärger. Aber es gibt ja auch noch andere Begriffe, die immer mit diesem Gehorsam oder Gehorchen in Verbindung gebracht werden. Wer die sozialistische Schule erlebt hat, und einige, wenn ich so in die Runde gucke, haben das noch erlebt, die haben immer vom Kadavergehorsam gehört im Ersten Weltkrieg. Kadavergehorsam, blinder Gehorsam, das tun, was einem befohlen ist, egal was tun. Machtmissbrauch wird damit in Verbindung gebracht, Unterdrückung, Intoleranz, Unfreiheit. Und dann ist es natürlich verständlich, dass bei vielen bei diesen Worten sofort die Alarmglocken angehen. Dass wir uns sträuben, wenn es um Gehorchen oder Gehorsam geht und wenn die Rede davon ist. Es gibt ja eben, und das muss man einfach auch festhalten, den missbrauchten Gehorsam. Das ist ja wie mit allem in unserem Leben. Es gibt gute Dinge, wenn sie gesteigert werden, ins Extreme gebracht werden, können auch gute Dinge zu schlechten, schädlichen, ja sogar zerstörerischen werden. Der Blick in unsere Geschichte, ob rot oder braun, je nachdem, lehrt uns das ja. Wenn Stärken wie Verlässlichkeit, Konsequenz, Durchhaltevermögen absolut getrieben werden, ins Absolute sozusagen gesteigert werden, dann führen sie zu Sturheit, Unbeweglichkeit, Rechthaberei. Wenn die Fähigkeit, sich in eine Gruppe einzuordnen, auch das zu tun, was sozusagen in der Gruppe wichtig ist, so funktioniert ja zum Beispiel Gemeindeleben. Wenn jeder macht, was er will, fliegt Gemeinde früher oder später auseinander. So ist es in Familien. Da braucht es einen gewissen Konsens, wo der eine auf das Wort des anderen hört. Ansonsten gibt es nur noch vielleicht gemeinsames Treffen beim Essen oder Vorbeigehen am Kühlschrank, dass sich jeder was schnappt und dann wieder verschwindet. Also, wenn man aber diese Gehorsam, die Fähigkeit, sich einzuordnen in eine größere Gruppe, wenn das ins Extreme gebracht wird, kann das natürlich auch den Einzelnen zum Außenseiter machen, gegebenenfalls zum Außenseiter, sondern auch zu einem, den die Gruppe dann bekämpfen muss. Auch darüber brauchen wir ja bloß mal die jüngere deutsche Geschichte zu befragen. Gerade Gehorsam wird ja auf der einen Seite ist als wichtig empfunden und als etwas, was Gemeinschaft prägt. Gleichzeitig im Extremfall kann es dazu führen, dass der eine oder andere seine Verantwortung abschiebt. So nach dem Motto, ich mache ja bloß, was andere gesagt haben. Ich bin ja nur sozusagen Befehlsempfänger und ihr könnt mich doch gar nicht für das verantwortlich machen, was mir andere gesagt haben. Das sind andere schuld, ich war ja nur ausführendes Organ. Die größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts haben sich ja immer darauf berufen, dass sie gesagt haben, wir haben ja gar nichts außergewöhnlich Böses, andere uns gesagt haben. Wir haben gehorsam Befehle befolgt. Also zum Beispiel der Schreibtischtäter Adolf Eichmann, der den Holocaust wesentlich vorangetrieben und organisiert hat, der hat sich, als der Geheimdienst Mossad, der Israelis, ihn geschnappt hatte und nach Israel gebracht hatte und Mitte der 60er Jahre er dann dort vor Gericht stand, er hat sich immer die ganze Zeit darauf berufen, ich habe nichts Böses getan, ich habe Befehle befolgt. Ich habe nur das getan, was andere mir aufgetragen haben. Ich habe als Befehlsempfänger die Wege und die Transporte geplant, in dem Juden in die Vernichtungslager gebracht worden sind. Ich bin nicht dran schuld, hat er gesagt, sondern das war nur das, weil ich gehorsam das getan habe, was man mir aufgetragen hat. Und seitdem, spätestens seit dem Dritten Reich, sind die Worte Gehorsam und Gehorchen, rote Vergangenheit, die haben das dann nochmal probiert, aber es hat nicht richtig funktioniert. Aber zumindest seit dem Dritten Reich sind diese Worte irgendwie verbraucht. Man immer damit Feigheit oder Verantwortungslosigkeit und manchmal auch faule Ausreden damit in Verbindung bringt. Gehorsam als fragwürdige Tugend. Als etwas, wo man sagt, muss das sein? Bringt das was? Hilft es dem Leben, hilft es dem Einzelnen, der Mehrheit? Es ist nicht zu übersehen, dass wir mit diesen Worten, vielleicht die Jüngeren noch mehr als wir Älteren, mit den Worten Gehorsam so Probleme haben. Weil wir immer auch an das Verhalten, was dahinter steht, und meistens ein negatives Verhalten, was dahinter steht, in Verbindung bringen. Und trotzdem muss man ja fragen, ist das jetzt heute unser Problem? Der Gehorsam oder das Gehorchen? Oder sind wir nicht schon sozusagen auf der anderen Seite vom Pferd gefallen? Väter vielleicht noch mit Gehorchen und Gehorsam zu tun haben, ist heute doch eher das andere Extrem, nämlich die persönliche Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit, der Individualismus statt gedankenlose Unterordnung. Das ist ja das, was unsere Gesellschaft mehr prägt. Die Meinung des Einzelnen, wenn sie objektiv falsch ist, nachweislich falsch ist, was vorgesetzt oder von anderen verordnet ist. Wo andere sagen, Mensch, tu das mal. Dann steht immer, kommt ganz schnell, das sehe ich nicht ein, das verstehe ich überhaupt nicht, das würde ich ganz anders machen. Der Individualismus schlägt durch, sozusagen als Pendelbewegung in die andere Richtung. Vom Gehorsam in den Individualismus. Das Autonomiekonzept, das Selbstbestimmungskonzept eines selbstbewusst auftretenden, selbstständigen, auch unabhängigen Menschen verhindert aber an dieser Stelle den Blick auf den lebendigen Gott. dass wir den Willen Gottes nicht nur erkennen, sondern auch uns ihm unterstellen, ihm gehorchen. Das Konzept Glaube an Jesus Christus, Glaube an den lebendigen Gott und das Konzept der Selbstverwirklichung, des Individualismus, das passt nicht zusammen. Und deshalb muss man ja sich mal fragen, wie ist das jetzt? Gibt es einen Weg zwischen zerstörerischen Kadavergehorsam, der alle Verantwortung abschiebt, keine Meinung hat und andere entscheiden lässt und nur das tut, was man ihm auftragt, Individualismus? Auf der anderen Seite, gibt es da einen Zwischenweg, einen Mittelweg, einen Weg, der gangbar ist? Ein tragfähiges Konzept für Gehorsam. Wer es sucht, muss Bibel befragen. Ich freue mich, die Bibelfraktion auf der letzten Reihe, die haben schon die Bibeln gezückt. Tut mir leid, wenn ich euch ein bisschen durch die Bibel jage, aber das mit Themenabenden ist das immer so. Da muss man ein bisschen schneller blättern. Ein Konzept für Gehorsam spricht der folgenreiche Ungehorsam oder Gehorsam. Selbst wenn man einen flüchtigen Blick in die Bibel wirft, Altes oder Neues Testament, ist egal, Gehorsam ist kein Randthema, was mal so am Rande irgendwie abgehandelt wird, sondern ein zentrales Thema im Alten und im Neuen Testament. Ganze Völker, Könige, einzelne Personen, Menschen werden danach beurteilt, ob sie Gott gehorsam sind oder eben ungehorsam. Gott belohnt Gehorsam, davon spricht sein Wort, und bestraft mangelnden Gehorsam, Ungehorsam. Und mangelnder Gehorsam gegenüber Gott hat oftmals dazu geführt, dass Menschen untergegangen sind, ganze Reiche untergegangen sind. Ich hatte gestern schon mal daran erinnert, wir hatten ja in den letzten Tagen bei der fortlaufenden Bibellese Propheten Jeremia. Das war ja so ein Kerl, der das sagen musste, was niemand hören wollte. Und Gott ihn aber es aufgetragen hatte. Der große Umkehrruf: Verbündet euch nicht mit irgendwelchen Großmächten, die euch keinen Halt und keine Hilfe geben, kehrt um. Aber sie waren ungehorsam. Erst haben sie versucht, selber zu agieren, dann haben sie sich mit Ägypten. Das babylonische Weltreich hat trotzdem erst Israel und dann Ägypten platt gemacht und beherrscht. Israel geht unter, zerstört und mehrfach die Bevölkerung, die Intelligenz, die Leute, die Handwerker, die also auch staatstragende Dienste tun, nach Babylon verbannt. Nur ein paar wenige Leute konnten im Land bleiben. Gehorsam, der Menschen und Völker beständig hält, und Ungehorsam, der zum Verderben führt. Im Alten Testament spricht zum Beispiel eindrücklich auch, wie das mit den Königen war. Saul als erster König Israels, nachdem es ja über Jahrhunderte ohne König ging und das Volk dann gesagt hat, wir wollen aber einen. Gott hatte gesagt, Leute, überlegt euch das genau. Wenn ihr einen König habt, es wird schwierig. Dann müsst ihr Abgaben leisten, dann müsst ihr Militärdienst leisten, ihr müsst für den arbeiten und Steuern werden wahrscheinlich noch steigen. Aber sie wollten einen König, sie haben einen bekommen, Saul, eine beeindruckende, so wird er im Alten Testament beschrieben, eine beeindruckende Persönlichkeit. Aber auch ein eigenwilliger Mann. Von über den Gott sagen muss, Saul, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern, also das, was man geopfert hat. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein solltest. Ungehorsam eines Einzelnen, eines Königs führt dazu, dass er sozusagen ausgetauscht wird. Gott gesagt hat, mit dir nicht mehr. Deine Zeit ist zu Ende. Ganz anders wieder der junge König Salomo im 1. Königbuch nachzulesen, 1. Könige 3, der als wahrscheinlich schon noch junger Mann auf den Thron kommt, David nachfolgt, ein großes Reich, so groß war Israel nie wieder in seiner Geschichte, übernehmen muss und wahrscheinlich sich auch vielen Erwartungen gegenüber gesehen hat. Ganz unterschiedlicher Art. Der musste militärisch so gut drauf sein wie sein Vater David. Wäre nicht schlecht, wenn er so ein Künstler wäre wie sein Vater David. Und er muss das Land zusammenhalten. Vielleicht kann er noch ein bisschen expandieren, noch ein bisschen größer werden. Das wäre es doch. Und dann betet dieser junge Mann. Gerade hat er die Königskrone auf die Rübe gesetzt bekommen. Dann betet er, so gibt doch ein verständiges, der Martin Luther übersetzt an dieser Stelle, gehorsames Herz, dass er dein Volk so zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Ein gehorsames, ein hörendes Herz. Wenn man das liest, im Alten Testament zum Beispiel, merkt man, Segen und Fluch, Heil und Unheil hängen davon ab. Israel bekommt die Zusage auch als ganzes Volk. Das waren jetzt die Zusagen bzw. Absagen an einzelne Personen. Israel bekommt als Zusage als ganzes Volk, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Das Eigentumsrecht oder das in Gottes Hand sein hat die Konsequenz oder die Vorausfolge, dass zunächst Gehorsam, Hören gefordert wird vom Volk. Dabei geht der biblische Begriff des Gehorsams nicht auf irgendwie eine Einordnung in eine menschliche oder göttliche Autoritätsstruktur zurück, so dass man sagt, da ist einer oben und die anderen sind tun, sondern Gehorsam beschreibt letztlich ein Beziehungsverhältnis, nämlich einzelner Menschen, des Volkes Israel zum Beispiel, als Volk oder ganzer Völker, als Beziehungsverhältnis zum lebendigen Gott. Ihm allein sollen die Menschen gehorsam sein. Gehorsam im biblischen Sinn, wenn man es mal so festhalten will, wer ist die Beziehung zum lebendigen Gott, der nicht seine Macht missbraucht, der nicht auf Hierarchie setzt, sondern auf Beziehung. Deutsche Wort gehorchen ganz gut oder ist ganz gut geeignet, um das zu verdeutlichen, wie diese Beziehung funktioniert. Nämlich darin, dass ähnlich wie im griechischen Neuen, das hebräische Alte Testament, das Wort Gehorsam, Gehorchen vom Hören abgeleitet ist. Man könnte auch sagen, Gehorchen wörtlich im Alten Testament hören, aufmerksam zuhören. Im Neuen Testament von unten hören. Also man könnte vielleicht auch sagen, hinaufhören, nicht in sich selber hineinhören und den ganzen Käse, den wir verinnerlicht haben, zu hören und zu entdecken, sondern hinaufhören zum lebendigen Gott. Gehorchen, da steckt ja auch im Deutschen zumindest das Wort horchen drin, also das intensive Hinhören, genau zuhören. Gehorchen ist also was ganz Konkretes, das Hören auf das Hören, was Gott sagt, und dann das auch zu praktizieren, das zu tun, was ich da gehört habe, im Leben umsetzen. Und das haben Christen auch im ersten Jahrhundert schon getan. Das große Dilemma unserer Zeit ist ja, dass an vielen Stellen, in Dorf Chemnitz nicht, abschreckende Beispiele kommen immer woanders her, das größte Dilemma ist ja, dass es ganz häufig passiert, dass wir unser Christsein, unser geistliches Leben vom natürlichen Leben, von unserem Alltagsleben abkoppeln. Da ist man als Gemeinde zusammen, wunderbar, da freut man sich aneinander, da betet man gemeinsam, da hört man auf Gottes Wort, singt fromme Lieder, wunderbar. Und dann ist man im Alltag und plötzlich spielt es überhaupt keine Rolle. Keiner bekommt mit, dass wir als Christen unter anderen leben. Die Christen des ersten Jahrhunderts oder der ersten Jahrhunderte, ich hatte es am Anfang ja gesagt, haben ein Zeichen gesetzt, in und wie sie gelebt und geredet haben. Christen besuchten zum Beispiel nicht die Theater. Nicht, weil Theater schlecht ist. Es kann ja manchmal ganz amüsant sein und schön und auch der Seele gut tun. Aber sie haben die Theater im Römischen Reich gemieden, weil dort das Programm meistens ehebrecherische Themen hatte. Wer da mit wen und so weiter und so fort. Und das haben sie gesagt, das tun wir uns nicht an. Das wollen wir nicht. Das leben wir nicht und das wollen wir auch nicht auf der Bühne sehen. Deshalb sind sie nicht ins Theater gegangen. Sie haben Gefangene besucht, Sklaven, manchmal unter Einsatz ihres eigenen Lebens versucht, aus der Sklaverei herauszuholen. Auf Sardinien, dort wo deutsche Urlauber manchmal Urlaub machen, gab es große Bergwerke mit vielen tausend Sklaven, die dort unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten. Christen waren es, die sich um diese Leute, um diese Sklaven bemüht und versorgt haben, sich um sie gekümmert haben. Das ist interessant, 250 nach Christus gab es in der römischen Gemeinde 1500 Hilfsbedürftige, um die sich 250 Diakone, vielleicht auch Diakonissen, aus der christlichen Gemeinde gekümmert haben. Und das Leute alles ohne irgendwelche Kirchensteuer oder so, sondern einfach auf Spendenbasis. 250 Leute, die angestellt waren von der Gemeinde, um die Not der Stadt wenigstens eine paar wenigen Stellen zu lindern. Als in Alexandria 200 nach Christus die Pest ausbrach, waren es die Christen, die die Stadt nicht verlassen haben. Alle anderen sind geflohen aus Angst vor der Pest und vor dieser Erkrankung, vor dieser Pandemie. Christen sind geblieben und haben sich um die Kranken, Todkranken gekümmert, haben die gestorben sind, beerdigt, dass die nie irgendwo auf der Straße oder in ihren Häusern vergammelt sind. Christen, das war klar, verwerfen die Abtreibung. Und in großer Regelmäßigkeit sind Christen auf die Müllkippen der großen Städte gegangen. Denn dort, so funktionierte im Römischen Reich die Geburtenplanung, Kinder, die man nicht wollte, schmiss man im wahrsten Sinne des Wortes auf den Müll. Und Christen waren es, die Kinder sozusagen eingesammelt haben und in Kindsstatt oder als Eltern aufgenommen haben und sozusagen adoptiert haben. Von ihnen wurde gesagt, sie betrügen nicht, sie halten Wort, sie setzen keine Kinder aus und sie lehnen die Homosexualität ab, die im Römischen Reich kursierte ohne Ende. Und das hat sich durch die Geschichte hindurch gezogen. Die ganze große Erbärmlichkeit unter den Arbeitern im 19. Jahrhundert waren es katholische und evangelische Christen, die sich dagegen gewendet haben, versucht haben, mit allen Möglichkeiten, die ihnen gegeben war, politisch oder sozial, sich dieser ganzen Erbärmlichkeit zu widersetzen. Die Diakonie wurde gegründet, um Menschen eine Aufnahmemöglichkeit zu schenken. Die Gesetzgebung, da waren katholische und evangelische Christen vorne dran, als die Sozialgesetzgebung im 19. Jahrhundert in Gang kam. Das Rote Kreuz wurde gegründet, um Menschen, die in Not geraten sind oder bei Kriegen verletzt waren, um ihnen zu helfen. Während Karl Marx und Friedrich Engels an der proletarischen Weltrevolution rumgebastelt, die geistigen Fortläufer, haben Christen sich wirklich um die Not gekümmert, um die Not der Arbeiter. Von daher, ich empfehle euch sehr, mal euch auch der Kirchengeschichte zu widmen. Der katholische Psychiater Manfred Lütz, der schreibt mal in einem seiner Bücher, das Studium der Kirchengeschichte ist für Christen ohnehin eine der besten Vorbeugungen gegen Depressionen, weil es ermutigt und einen Blick weitet für das, was Christen auch über die und in den Jahrhunderten positiv geleistet haben. Gehorsam entsteht also aus der Beziehung, aus dem Zwiegespräch mit Gott. Und das Verweigern dieser Beziehung, nicht hinhören, das nicht danach leben wollen, ist nach biblischem Verständnis ungehorsam. Verständlich wird dieser Ungehorsam oder am deutlichsten uns vor Augen geführt in 1. Mose 3. In der Lutherbibel als Sündenfall überschrieben. Aber es geht ja nicht erst richtig los und zur Sache, als Adam und Eva die Frucht essen, sondern es beginnt ja schon viel früher. Es beginnt dort, wo sie nicht mehr auf die Stimme Gottes hören, sondern auf die Einflüsterung des Teufels, der Schlange. Sie wenden sozusagen ihr Hören von Gott ab und hören auf andere Einflüsterungen. Ihre Ohren waren nicht mehr auf Gott gerichtet, sondern auf andere Stimmen, die ganz anderes ihnen eingeflüstert haben. Und dass in dieser Gefahr stehen Christen bis heute, dass wir allen möglichen Einflüsterungen erliegen, wenn wir nicht das Ohr bei Gott, an Gott dranhalten. Es gab auch in der Gemeinschaftsbewegung, das muss man leider auch sagen, es gab Dinge in der Gemeinschaftsbewegung, die einfach nur schrecklich waren. Wo Menschen auf was ganz anderes gehört haben als auf den lebendigen Gott. Der Großvater meiner Frau war Gemeinschaftsleiter. Die haben im Dritten Reich straff für den Führer und für den Endsieg gebetet. Wenn als nachgeordnete oder nachfolgende Generation man das hörte, fragt man sich, ob man im falschen Film ist. Einer der großen Prediger, der aus der Gemeinschaftsbewegung kam, Ernst Modersohn, wer seine Lebensbeschreibung mal liest, da schlackern dir die Knie. Die letzten Seiten in der modernen Ausgabe sind die etwas revidiert worden. In der Originalausgabe, da liest sich's wie die deutsche Wochenschau von 1933. Einer, der Gottes Wort verkündigt hat, Evangelist war, der als einer der, wenn man es das mal so sagen darf, der großen, bedeutenden Evangelisten galt. Der schreibt, zur rechten Zeit hat Gott uns in Adolf Hitler den Führer gegeben, der uns geben wird, diesen uns aufgezwungenen Krieg, den wir nicht gewollt haben, zu einem siegreichen Ende zu führen. Ich danke Gott, dass ich diesen Aufstieg Deutschlands noch miterleben darf. Hallo? Da los. Das waren die Einflüsterungen der damaligen Zeit. Und auch die ganz Frommen sind davor nicht gefeit. Wir leben in dieser Gefahr, anderen Einflüsterungen oder auf andere Einflüsterungen, auf das, was vielleicht gerade in ist, zu hören. Auch die fromme evangelikale Bewegung unserer Tage hat vielleicht nicht mehr so die Fragen nach politischen Auseinandersetzungen. Aber ethische Fragen stehen im Mittelpunkt. Und wenn selbst Fromme dann sagen, ja, Segnung homosexueller Paare, das sind doch alles ganz liebe Menschen, warum soll man, alle wollen es, dann machen wir es eben auch. Auf was hören wir? Hören wir auf Gott oder die Mehrheitsmeinung, auf sein Wort oder auf unsere Gefühle, auf unsere Stimmungslage, auf das, was viele wollen? Das ist nicht immer ganz einfach. Und vielleicht brauchen wir auch immer wieder gegenseitig Korrektur und auch sich gegenseitig aufmerksam machen. Spannend auf jeden Fall die Tatsache, dass wir hinhören müssen, gehorchen lernen sollen, nämlich auf Gottes Wort. Es scheint nämlich so zu sein, als dass wir gar nicht anders können als Menschen, dass wir immer irgendjemanden oder auf irgendetwas hören müssen und dann diesem Gehörten auch Folge leisten. Der Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemanden unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Römer 6, Vers 16. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Martin Luther hat es mal etwas vereinfacht für Hans und Grete auf der Straße. Der hat nämlich gesagt: Der Mensch ist ein Esel. Die Frage ist, wer darauf reitet, Gott oder der Teufel? Das verstehe sogar ich. Biblischer Gehorsam, das ist immer Antwort auf das Reden Gottes. Gott will nicht blinden Gehorsam, sondern auch nicht Unterordnung. Er sagt, ja, Gott ist viel mächtiger und dann muss ich das, sondern er sehnt sich danach, dass wir auf sein Wort hören, freiwillig, ihm zuhören und das tun, was er uns aufträgt. Das war auch zur Zeit der ersten Christen nicht anders. Es gibt ein spannendes Buch, was ich euch sehr empfehle, es sind 1500 Seiten, das dauert ein bisschen, bis man es durchgelesen hat, amerikanischen Bibellehrer, der mal das Christentum im ersten Jahrhundert, die urchristliche Mission, analysiert hat. Und der schreibt in seinem Buch, ich habe es euch mal aufgeschrieben, der schreibt, entscheidend war nicht das Verhalten während der christlichen Zusammenkünfte. Klammer auf, das ist auch heute Abend nicht entscheidend. Ob ihr mich hier in Ruhe reden lasst oder ob ihr mir an den Hals springt, ob ihr euch freundlich anschaut oder nicht, das ist nicht maßgeblich, sondern das ganze Leben als Jesusbekenner, das sich in der neuen religiösen und ethischen Grundausrichtung und in konkreten Verhaltensweisen im Alltag unübersehbar vom Verhalten der übrigen Zeitgenossen unterschied und zu Spott, zu Widerstand oder zu Interesse und zum Anschluss an die Gemeinschaft der Jesusbekenner einlud. Das muss man einfach auch wissen. Das war damals so und das wird uns nicht anders gehen. Wer auf das Wort Gottes hört und es im Alltag praktiziert, der wird Spott erleben, der kann mit Widerstand rechnen und wenn es gut geht, werden sogar Leute neugierig und sagen, komm mal mit, wir müssen mal was Genaueres hören. Ein gehorsamer Mensch ist also nicht einer, der sich irgendwie unterordnet, sondern einer, der auf Gott hört. Anschaulich wird das ja in der Geschichte vom Samuel, Altes Testament, 1. Samuel 3, als Knabe noch, als Teenie, in das Heiligtum gebracht. Er soll dort mitarbeiten und er schläft und dann hört er plötzlich eine Stimme, und er kann sie nicht einordnen. Eine Stimme, die ihn ruft, Samuel, Samuel. Hohen Priester und fragt nach und der sagt, leg dich wieder hin, ich war es nicht, ich habe dich nicht gerufen. Dreimal brauchst, bis er endlich ruhig ist und nur einen Satz sagt: Rede, denn dein Knecht hört. 3 Anläufe braucht's, aber dann folgt das: Rede, denn dein Knecht hört. Das ist eine Entscheidung. Ich will jetzt die Klappe halten und ich will hören, Herr, was du zu sagen hast. So ist es, glaube ich, manchmal auch bei uns. Wir sind ja oftmals in so viele alltägliche Dinge eingebunden, in alle möglichen Aufgaben. Dann kommt noch die Mitarbeit in der Gemeinde dazu. Manchmal fühlen wir uns nicht nur gebraucht, sondern auch unabkömmlich. Wenn ich das nicht mache, wer soll es denn sonst machen? Also wird das und das und dies und jenes noch dazugelegt. Wir sind engagiert, wir sind terminlich gut ausgebucht. Und dann heißt es oftmals, auch wenn wir es vielleicht nicht sagen, aber unsere ganze Haltung ist entsprechend: Rede bitte nicht, Herr, rede bitte nicht, ich habe jetzt keine Zeit zuzuhören. Gottes Reden durch sein Wort, durch die Bibel, durch seinen Heiligen Geist in unser Gewissen hinein, in unser Leben hinein. Gottes Reden durch Lebensumstände, die wir erleben, oder durch Ratschläge, durch Trost, durch Mahnungen von Freunden oder ganz besonders, da setzt dann Gott so einen besonderen Hebel an, wenn er die eigene Ehefrau oder den eigenen Ehemann dazu benutzt, seinen Willen uns kurzens dann überhört oder ungehört. Aber nur wer auf Gott hört, wer sich Zeit nimmt zu hören, da wird auch Gottes Willen entdecken. Den Willen, den er nicht für die breite Masse, sondern für dich ganz persönlich hat. Was er mit dir vorhat, wozu er dich brauchen will. Und wer diesen Willen gehorsam tut, zeigt letztlich auch damit das Vertrauen zu Gott. Das, was du mir aufträgst, ich möchte es mit Freude tun. Nimm mit zusammengekniffener Miene, nicht mit zusammengebissenen Zähnen, sondern ich vertraue darauf, dass es gut ist, wenn du mir das und das aufträgst. Gehorsam hängt also grundsätzlich auch mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen zum lebendigen Gott zusammen. Deshalb konnte der Dietrich Bonhoeffer auch schreiben: Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Beides bedingt einander. Und das ist letztlich für den Einzelnen oder auch für die Gemeinschaft, für die Gemeinde wichtig, dass wir fröhlich und erwartungsvoll den Satz wiederholen, den der Samuel gesagt hat: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Deine Gemeinde hört. Dazu brauchst du manchmal auch wirklich die willentliche Entscheidung. Es dröhnt und düst ja um uns herum ständig. Und wenn ich aber diese Bitte ausspreche: Rede, Herr, denn dein Knecht hört, dann muss der Lärmpegel um mich herum gesenkt werden. Das geht nicht, wenn alle möglichen um mich herum Lärm machen. Dann müssen vielleicht auch mal E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten unbeantwortet bleiben. Man muss vielleicht mal sein Handy nicht nur auf stumm, sondern vielleicht mal ganz ausschalten oder weglegen, dass man es nicht ständig vor Augen hat, was da gerade wieder so hereinkommt. Dann braucht es wirklich so eine stille Zeit. Und die sollten wir, die brauchen wir täglich. Einer der Landesbischof gewesen ist, Gerhard Mayer, einer der großen Bibellehrer unserer Tage. Der war in Württemberg mal Landesbischof und der hat mir mal erzählt, dass er gesagt hat, selbst als Landesbischof mit allen möglichen Terminen, die nicht nur selbstbestimmt, sondern manchmal auch fremdbestimmt waren, wo die anderen sozusagen dort müsste da hin und da müsste das machen und so weiter, hat er gesagt, selbst als Landesbischof hatte ich immer noch Zeit für mindestens täglich eine Viertelstunde für mich selber, für die Stille mit Gott zu reden, sein Wort zu lesen. Diese Zeit war immer. Wann spielt dabei keine Rolle. Gut ist, wenn man es früh morgens machen kann. Aber manche stehen ja zu Zeiten auf, wo andere erst ins Bett gehen, da ist es vielleicht schwierig, überhaupt einen Gedanke zusammenzusammeln, dann nützt eine andere Zeit. Täglich die stille Zeit zum Reden mit Gott und zum Hören auf sein Wort. Der große christliche Schriftsteller Chesterton, der ist mal gefragt worden, was er für ein Buch mitnehmen würde, wenn er auf eine einsame Insel verbannt würde und nur ein einziges Buch mitnehmen dürfte. Alle haben gedacht, ja, so frommer Mann, ne, das ist der, bloß mal so nebenbei, das ist der, der die Kriminalromane zum Beispiel geschrieben hat mit der Figur, mit dem Pater Braun, der Chesterton, das war der. Und wie gesagt, dann haben sie gefragt, was würde er denn für Buch mitnehmen? Alle haben gesagt oder gedacht, also so frommer Mann, der nimmt die Bibel mit. Und was hat er gesagt? Chesterton sagte, ich nehme den Praxisratgeber Schiffsbau für Anfänger mit. Klar, wer auf einer Insel festsitzt, der braucht ein Buch, um von dieser Insel runterzukommen, zurückzukehren, um nach Hause zu kommen. Ein Buch, das zeigt, wie man gerettet wird. Das braucht man. Manchmal geht es ja uns im Leben ähnlich, dass wir auf einer Insel festsitzen, nicht irgendwo im stillen Ozean, sondern in uns selber festsitzen. Wir haben uns verrannt in irgendwelche Ideen oder irgendwelche Dinge, wo wir gedacht haben, die sind ganz wichtig, lebensnotwendig. Wir sitzen mit Arbeit bis Oberkante, Unterlippe vollgestopft, verloren auf einer Insel, einsam, im unsäglichen Beziehungsstress mit der Freundin, mit dem Freund, mit dem Ehepartner, mit den Kindern, was auch immer, oder den Großeltern, in manchmal lähmender Trauer, panischer Angst. Das können ja alles so Inseln sein, wo wir drauf hocken. Dann brauchen wir ein Buch, das uns zuverlässig sagt, wie wir nach Hause kommen, wie wir von dieser Insel runterkommen, wie wir wieder sozusagen ins Leben zurückfinden. Und das finden wir, wenn wir uns der rettenden Stimme Gottes widmen. Wenn wir mit der Bibel in der Hand rufen, rede Herr, denn dein Knecht hört. Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes, hören wollen, das macht Christen aus. Wer also das Gehörte nicht vergisst, so heißt es im Jakobusbrief, wer das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Gehorsam gegenüber Gott, das Hinhören auf das, was Gott sagt, ist also nicht lebenseinengend, sondern lebensentfaltend. Gesegnet sein zeichnet so ein Leben aus. Aber Gottes Wort steht und vor allem noch dafür, dass uns von dem erzählt wird, der durch seinen Gehorsam uns rettet. Nämlich diesen vom rettenden Gehorsam. Paulus schreibt das über Jesus im Philipperbrief. Philipper Kapitel 2 nachzulesen. Wahrscheinlich ein altes Osterlied, was der Paulus dort aufgenommen hat. Da schreibt er nämlich über Jesus. Der Gehorsam von Jesus war ja nicht einfach, hat ihm vieles gekostet. Gehorsam kostete Jesus seinen guten Ruf in der Heimatstadt, in Nazareth. Sein Gehorsam gegenüber Gott kostete ihn sein Ansehen vor den geistlichen Leitern in Israel, kostete ihm die Einheit innerhalb der Familie, die Treue seiner Jünger und schließlich sein Leben. Wer Jesus nachfolgt, muss damit rechnen, dass Gehorsam nicht immer ein Spaziergang auf sonnigen Höhen ist, sondern manches uns im Leben abfordert. Weil aber Jesus gehorsam ist, gewesen ist, hat Gott ihn, das muss ich euch zeigen, hat Gott ihn über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen steht. Ein ganz besonderer Ehrenname, nämlich der Name, bei dem wir Rettung finden. Niemand anders gibt uns Rettung als dieser Name Jesus. So ist der Gehorsam zuallererst der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus. Sein Tod am Kreuz hat mir Rettung verschafft und verschafft mir Rettung. Sein Gehorsam rettet mich und versöhnt mich. Sein Gehorsam, nicht mein Gehorsam, sondern sein Gehorsam rettet mich. Und aus dieser Beziehung, aus dieser Lebensbeziehung, die wir eingehen dürfen mit Jesus Christus, können wir vertrauensvoll und gehorsam seinen Willen tun. Damit ist Gehorsam nicht ein Relikt lang oder vergangener Zeiten, sondern eine wichtige Herzenshaltung, die man einüben muss, die uns nicht sozusagen in die Wiege gelegt ist, wo es vielleicht manchmal auch Rückschläge gibt, aber die zur Lebenspraxis dazugehören soll, die sich ausdrückt im Hören auf das Wort Gottes, auf das Ernstnehmen dieses Wortes und das tägliche Tun danach. Wenn wir so auf der Spur von Jesus bleiben, werden wir wie er sagen können, es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Es macht mir Freude, das zu tun. Und dann setzen wir ein Zeichen, das auch in unserer Gesellschaft einen Unterschied macht. Einen Unterschied, der nicht übersehen wird. Amen. Ihr Lieben, ich möchte gerne mit euch beten und ich möchte das gerne wirklich mit euch tun. Wer also mal kurz fürs Gebet seine Maske etwas lüftet, das ist durchaus möglich. Ihr dürft auch laut durch die Maske reden und beten. Ich lade euch ein, mit mir zusammen zu beten. Und wer die Freude hat, Jesus etwas zu sagen oder etwas zu klagen, darf das gerne laut tun. Herr Jesus Christus, danke für diesen Abend, den wir gemeinsam haben dürfen. Danke, Herr, dass du uns mit deinem Wort beschenkst und dass dein Wort unser Leben und unseren Alltag prägen soll. Und Herr Jesus, du weißt all das, was uns bewegt, was uns innerlich aufbaut und wo wir uns darüber freuen. Und du kennst auch all die Dinge, die uns nach unten ziehen, die uns traurig machen, wo große Fragezeichen in unserem Leben sind, wo wir nicht richtig weiter wissen. Hab Dank, Herr, dass du den größeren Überblick hast, dass wir dich befragen können, dass dein Wort uns ermutigt und für den Alltag uns immer wieder auch Trost und Stärke gibt. Herr, wir rufen dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.